Wertvoll leben. Ein Podcast zu sozialen Aspekten im gesellschaftlichen Diskurs.
Grüß dich, ich bin's wieder, der Charlie Brunner, mit unserem Podcast Wertvoll leben. Heute mit Waltraud Deeg, einer langjährigen Freundin von mir, als Gast. Und ich freue mich, Waltraud, dass du heute bei uns dabei bist.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich.
Schön, dass wir diesmal sogar bei mir in meinen vier Wänden sein. Und wir haben uns gerade gegenseitig podcastmäßig besucht. Du hast ja auch einen Podcast. Wie lange machst du das schon und was hat dich da getrieben, einen Podcast zu starten?
Ja, das ist eine Idee, die ich schon länger verfolgt habe. Aber meine Mitarbeiter im Büro haben ganz viel Energie drauf gelegt, mich davon abzuhalten. Weil sie Sorge gehabt haben, was da wohl rauskommt. Und dann habe ich eigentlich im Jänner 2024 damit begonnen. Und ja, so klein, fein. Aber es macht, eigentlich ist es ein Hobby, es macht mir Freude.
Wie viele Beiträge hast du schon gemacht und veröffentlicht?
Na, es sind ganz wenige, eigentlich 15 erst. Also mit dir jetzt den 15., glaube ich, sind wir. Und ja, das Tolle ist, man trifft tolle Menschen, man kann sich eigentlich unterhalten über was man will. Und vor allem wird man nicht gekürzt, nicht verdreht. Das passiert ja gerade Politikern sehr häufig, muss ich sagen, in den Medien. Da habe ich ja ganz wilde Erfahrungen gemacht in diesen 11 Jahren. Und deshalb war es mir einfach wichtig, mal selbstbestimmt das Gesprächsthema und auch die Art und Weise zu gestalten.
Also die Chance sozusagen, ungeschminkt, genau, dich der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Nein, ich bin ja nur ganz brav.
Und gleichzeitig haben alle die Möglichkeit, frei sich zu entscheiden, ob sie es anhören wollen oder nicht. Das ist ja ein interessantes Format, oder?
Das kann man immer abschalten.
Die Waltraud kann man dann auch abschalten oder nicht einmal einschalten. Ups. Aber ich finde es auch spannend. Ich muss sagen, bin jetzt auch ein bisschen mehr als ein Jahr mit den Podcasts unterwegs, habe davor das überhaupt nicht am Schirm gehabt und bin auch von anderen auf die Idee gebracht worden und finde es auch interessant und vor allem, dass der eine oder die andere dann einen auch anspricht und sagt, man hört es öfter und die Gedanken sind irgendwie interessant. Es ist ein Format, wo es auch zum Teil einen zumindest indirekten Austausch gibt und das finde ich eigentlich auch nicht ganz unspannend dran. Waltraud, du bist eine Frau, die ganz viele Jahre schon im politischen Engagement tätig ist. Ich kann mich noch erinnern, als ich die kennengelernt habe an der Handelsoberschule in Bruneck, als Energiefeger durch die Gassen und Gänge und damals schon im Gemeindesozialausschuss dann und in der Gemeindepolitik. Also die Politik scheint dir fast schon in die Wiege gelegt geworden zu sein. Ist das so?
Ja, vielleicht bin ich ja schon damit aufgewachsen. Ich denke, ich habe die guten und auch die schlechten Seiten gesehen, was man zum Beispiel eine Episode, wenn man die Erstkommunion mit zwei Sicherheitskräften in Zivil verbringt, dann oder halbes Jahr mit Polizeischutz in die Schule gefahren wird, in die Goetheschule, dann erlebt man natürlich auch manche schwierigen Phasen dieser Politik. Aber ich habe gesehen, man kann gestalten, hat mir Freude gemacht. Du warst ja auch dabei beim Gespräch, mal den ersten Gemeinderatswahlen, wirst du dich erinnern, 2010, gut gewählt und dann haben wir schon kämpfen müssen. Und das Kämpfen um was müssen und dass es nicht immer einfach ist und dass man aber doch dann eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag legt, immer im Sinne der Sache. Ich glaube, das hat man mir ja schon ein bisschen vorgelebt und da probiere ich halt mein Bestes.
Kennst du eigentlich viele Kinder von Politikerinnen und Politikern, die selber dann auch den Weg in die Politik beschritten haben? Weil man könnte ja sagen, die negativen Erfahrungen hat man dort erlebt und dann sagt man, das will man eigentlich nicht. Und mir fallen so spontan nicht so, ein paar fallen mir schon ein, aber jetzt nicht sehr viele. Kennst die Szene ja viel besser.
Wohl, also zum Beispiel, wenn ich an einen Kollegen in der Südtiroler Volkspartei denke, dann fällt mir der Siegfried Pucker ein, nicht von Peter Pucker, der Sohn, legendär, das Thema Autonomie, nicht? Paketabstimmung 1969 in Iran. Dann auch Thomas Wiedmann, nicht? Viele eigentlich, die dir so über den Weg begegnen, haben doch sehr politische Familien gehabt oder Väter, meistens Väter, weil in dieser Zeit waren Frauen noch nicht so aktiv. politisch hinter den Kulissen, aber nicht ganz vorne vielleicht. Und da sind doch einige unterwegs. Und ich denke, was man schon mitkriegt, es ist so die Freude am Gestalten. Und wenn man das verknüpft mit dem Willen, etwas besser machen zu wollen in diesem Land, und das hat die alte Politikergeneration, wie ich sie erlebt habe, Maniago, Zelger, Benedikta, das waren schon sehr kantige Menschen, aber sie haben so, das Ziel war wirklich, haben sie gehabt, das Leben in Südtirol besser zu gestalten, weil es war Armut, Arbeits nach dem, nicht in den 50er, 60er Jahren Abwanderung, und da war einfach viel zu tun.
Ist es vielleicht so, dass Politik damals den Vorteil gehabt hat, dass man positive Politik viel mehr gespürt hat als heute? Ist es heute schwieriger, den Menschen den Mehrwert der politischen Entscheidungen zu vermitteln, als es früher war? Wenn du sagst, eben gerade Notsituation zum Beispiel, dass man überhaupt erst begonnen hat damit, Krankenversicherungen, Systeme aufzubauen, die dann später steuerfinanziert worden sind, oder dass man im Bereich des Wohnbaus überhaupt erst Initiativen gesetzt hat, das ist ja dann sehr unmittelbar spürbar. Kann es sein, dass das heute vielleicht schwieriger vermittelbar ist, weil man sehr genau hinschauen muss oft einmal, dass man den genauen Unterschied mitbekommt?
Effektiv müsste es eigentlich so sein, dass es leichter vermittelbar ist, weil die technischen Möglichkeiten ja viele sind. Ja. Die Frage ist, wie man sie nutzt. Aber natürlich spielen Medien eine ganz große Rolle. Was, wenn ich meine Mama zum Beispiel und die Gründungsjahr des KfW so anschaue, und die Mama ist ja über den KfW ja dann auch in die Politik gekommen, und da sieht man, dass die Leute halt weniger medial unterwegs waren oder auf Socials, sondern sie waren unterwegs bei den Menschen. Das heißt, in jedem Dorf hat es nach der Kirche Veranstaltungen gegeben. Das war Politik wirklich zum Angreifen. Wenn ich mir so denke, gerade bei den Witwentagungen des KfWs früher, das sind oder anderen Veranstaltungen, Frauen im KfW, da sind ja die Frauen wirklich von den Höfen 3-4 Stunden haben sie sich irgendwie loseisen müssen, um da Informationen zu bekommen. Aber sie haben es gemacht, weil sie sich erhofft haben, dass was besser wird. Heute ist es effektiv schon manchmal schwierig, Menschen zu einer politischen Sitzung zu bringen, auch wenn sie online manchmal ist. Ja, und die Gründe müsste man jetzt schauen. Es sollte einfacher sein, was natürlich schon ist, dass es viel gibt. Und ich spüre schon so eine Art ein bisschen Politikverdrossenheit. Das sieht man an der niedrigen Wahlbeteiligung. Also wenn in Meran und Bozen 42% der Menschen nur mehr wählen gehen, heißt 60% bleiben daheim.
Ja, das ist sicherlich eine Entwicklung, die nicht sehr positiv ist, wobei man, ich glaube, diese ganz niedrigen Zahlen waren jetzt dann nur noch bei den Stichwahlen, oder? Davor war es etwas höher, stimmt das?
Ja, es war schon etwas höher. Es war sehr unterschiedlich nach Gemeinden, zum Beispiel Xiers, wo es eine hohe Zuspitzung und Polarisierung gegeben hat, da sind 80% hingegangen, und dann hat es Gemeinden gegeben, da sind unter 50% gegangen, und wir haben das schon ein bisschen befürchtet und haben vor 2 Jahren das Quorum auf regionaler Ebene für die Gültigkeit der Wahl eigentlich auf 40% gesenkt, weil die Erfahrung einfach, es hat 1-2 Gemeinden gegeben, in Trient hat es viele gegeben bei diesen Wahlen, wo dieses Quorum der 50% nicht erreicht wird. Und Neuwahlen machen es nicht immer dann besser.
Und gleichzeitig stellt sich die Frage der Repräsentanz, nicht, wenn man als Politikerin, als Politiker das Gefühl hat, ein Großteil stimmt nicht einmal drüber ab, dann ist das, fühlt man sich vielleicht auch anders getragen, was auch irgendwo besorgniserregend ist. Ja, das stimmt schon. Deine Mutter ist ja eine prägende Figur in der Südtiroler Politik, auch was die Frauen in der Politik betrifft. Ist interessant, es gibt auch einige Menschen, die mir begegnet sind, die mir ganz begeistert erzählt haben von Begegnungen mit ihr und wie sie wenn es so stimmt, vielleicht kannst du das ja dann bestätigen, oder ob das nur eine Mär ist, dass sie in Bozen in der Früh in einem Kaffeehaus oder vor einem Kaffeehaus gesessen ist und Leute hingegangen sind und ihr Anliegen vorgebracht haben, und sie hat sie weitergebracht und hat dann auch mit ihren Beamten gemeinsam versucht, Lösungen zu finden. Also da war so dieses Politische ganz unmittelbar spürbar, und es gibt schon sowas wie ein Landesmuttergefühl, das damit zusammenhängt. Ist das für dich etwas, was über deinen politischen Einsatz auch drüber steht, weil dein Name ja auch ganz eng mit ihr verbunden ist? Oder ist es so, dass du sagst, das eine ist meine Mutter Und ich gehe eigentlich einen ähnlichen Weg, aber ganz auf meine Weise. Das ist wenig voneinander beeinflusst. Wie siehst du das?
Na, ich glaube, in jedem Leben ist die Mutter eine ganz prägende Figur. Und natürlich sind die Fußstapfen, das ist immer klar, also die Fußstapfen, die da gesetzt wurden, die auszufüllen, ist nicht möglich. Also das ist immer das Risiko, natürlich auch, wenn man dann diesen Weg einschlägt, dass mitunter auch natürlich verglichen wird. Und das waren andere Rahmenbedingungen, andere Zeit und ein anderer Kontext. Aber natürlich Wertehaltungen, Ziele, das Interesse für sozialpolitische Anliegen, für Familienthemen, fürs Wohnen, für Autonomie, wirklich das Kämpfen um die Autonomie, das prägt einen sicher. Und somit würde ich sagen, hat sie da sehr viel Gewicht. Man muss allerdings natürlich sehen, oder das freut mich so, dass man sich überhaupt nur an sie erinnert, muss ich sagen, weil ganz lange, ist sie fast ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und dann hat man eigentlich doch begonnen, auch diese erste Frau Gründerin der Südtiroler, der Frauen in der Südtiroler Volkspartei, Gründungsmitglied im KVW, in vielen ehrenamtlichen Organisationen einfach mit dabei, mit vielen, die mitgeholfen haben, dass man sich einfach ein bisschen auch an diese Frau erinnert, an meine Mama, das freut mich schon eigentlich sehr und das ist eigentlich sehr schön.
Jetzt hast du ganz viel Schönes gesagt, aber meine Frage eigentlich nicht beantwortet. Mich würde wirklich interessieren, wie stellst du die zu ihr ins Verhältnis? Also ist es so, dass du sagst, du möchtest das irgendwie fortführen von ihr? Oder denkst du dein politisches eher unabhängig davon, weil du deine eigene Markierung setzen willst? Oder ist das überhaupt nur das komische Denken von jemand anderem, weil das für die gar nicht trennbar ist? Kann ja auch sein.
Nein, du tragst ja, wie gesagt, ihre Werte mit und setzt sie, denke ich, in deine Arbeit dann auch um. Aber nochmal, du gehst natürlich deinen eigenen Weg in deiner Zeit. Und natürlich eines, was ich immer gelernt habe, so, sie hat ja gesagt, eines ihrer wichtigen Zitate war, die Stimme sein für Menschen, die keine Lobby haben. Und zum Beispiel, wo ich mich dann entschieden habe, letztendlich, oder der Grund, warum ich mich entschieden habe, zum Beispiel Rechtswissenschaften zu studieren und Anwältin zu werden, war eigentlich schon der Grundgedanke, mich einzusetzen und Recht zu schaffen oder Menschen zu helfen, zu ihrem Recht zu kommen. Und das war so eine prägende Grundidee, die ich dann zum Beispiel mitgenommen habe auf einer anderen Art und Weise. Also sie war sicher in der ganz anders unterwegs, aber letztendlich geht es manchmal auch um die Hard Facts. Also dann effektiv schauen, dass Rechte eingehalten werden und wenn sie nicht eingehalten werden, Menschen auch zu helfen, zu ihren Rechten zu kommen. Und was ganz wichtig ist für mich, das habe ich in meiner politischen Arbeit immer gesagt, vertrete es auch immer, dass soziale Rechte auch Rechte sind. Das ist nicht eine Almose, wenn wir sozialpolitische Maßnahmen haben, Pflegegeld, andere Unterstützungsmaßnahmen. Das sind geschriebene Gesetze und Menschen haben das Recht, das zu bekommen. Und was mich schon oft stört, ist, wenn dann der Eindruck von manchen politischen Gruppierungen da schon gestaltet wird und auch so gesät wird, dass wenn man auf diese Rechte zugreift, dass man dann ja, sich irgendwo in eine soziale Hängematte legt. Das ist nicht der Grundgedanke von Sozialpolitik, denke ich.
Ja, das würde ich auch so sagen. Genau. Um jetzt ein bisschen vom Politischen wegzukommen, auch wenn ich danach nochmal zurückkomme, würde ich dich gerne fragen, die Arbeit in der Schule mit den jungen Menschen, wieso bist du in die Richtung gegangen? Du hättest ja können wahrscheinlich im juristischen Bereich, also erstens einmal als Anwältin warst du ja auch tätig zum Teil, aber sagen wir mal, die Schule hast du ja trotzdem irgendwo gewählt, hättest du ja nicht machen müssen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du eventuell eine Karriere als Staatsanwältin oder Richterin hättest machen können. Was hat dich in die Schule gebracht?
Ja, eigentlich war es so, ich habe während meiner Studienzeit 1998 eine Supplenz übernommen, so nur eine Prüfung gehabt, ich glaube, es war Verwaltungsrecht und nur Völkerrecht so. Diplomarbeit war schon fertig habe dann dort meinen Mann eigentlich wieder kennengelernt und habe dann ihn auch nach 11 Monaten geheiratet. Jetzt haben wir 26 Jahre verheiratet. Und was mir wirklich gut gefallen hat, ich habe damals am Schloss in Bunnek ja auch begonnen zu unterrichten, war wirklich die Arbeit mit den jungen Menschen. Ich habe damals 220 Schüler gehabt, 2 Stunden Rechtswirtschaftskunde im humanistischen Gymnasium. Und das hat mir wirklich gefreut und das freut mich auch heute noch. Also ich gehe heute auch in die, also jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit in meiner jetzigen politischen Tätigkeit und gehe in die Schulen und mache Vorträge. Und das macht mir wirklich Freude. Was mir nicht Freude macht, muss ich sagen, ist das Schulsystem derzeit. Also ich glaube, da müsste man einfach viel ändern, weil es für die Menschen, die dort drin arbeiten, mit viel Enthusiasmus nicht mehr immer befriedigend ist. Und es wird auch den Bedürfnissen der jungen Menschen nicht mehr gerecht. Und da müsste man halt was tun. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich da was tun wird. Und wird auch deshalb würde ich auch so diesen Weg weit nochmal gehen. Also Arbeit mit jungen Menschen ist super.
Ja, ich habe auch die Erfahrung machen dürfen, dass es einfach irgendwo auch inspirierend ist. Es ist auch, wenn man der richtige Mensch ist, der die Jungen auch mag, dann ist das ein sehr erfüllender Beruf. Also mir ist es sehr schwer gefallen, von der Schule wegzugehen. Und
bist du jetzt auch noch mit jungen Menschen, nicht im Südtiroler
Kinderdorf? Ja, aber weniger direkt. Ja, weniger direkt, bin sehr viel mit den Rahmenbedingungen und der Organisation, der Einrichtung beschäftigt. Und das fehlt mir schon manchmal. Also diese jugendliche Herausforderung, auch der Blick auf die Welt und eine gewisse Unbekümmertheit in einem positiven Sinn, aber manchmal auch mit großen Sorgen. Also es pulsiert so in der Schule. So ist es mir gegangen. Also ich habe das als sehr, sehr lebendige Begegnungsmomente empfunden. In einem Kontext, der auch ja, einiges hat, das man auch an Veränderung gestalten sollte. Da bin ich ganz bei dir. Jenseits des Feuers für die Schule gibt es ja auch andere Bereiche, wo du ehrenamtlich tätig bist. Ich denke an unsere gemeinsame Zeit im KVW-Bezirksausschuss zum Beispiel zurück, wo du selbst danach, noch als du gewählt warst, ganz oft auch anwesend warst und mit dabei warst und mitgedacht hast, die eingebracht hast. Aber auch bei den Südtirolern und Südtirolerinnen in der Welt bist du engagiert. Auch das ist ein Thema, das dir am Herzen liegt. Wie kommt es denn, dass du eine Affinität für die Südtirolerinnen und Südtiroler in der Welt hast?
Ja, ich denke auch wieder familiär. Mein Papa ist ja deutscher Staatsbürger. Und ich habe auch zuerst die deutsche Staatsbürgerschaft gehabt. Ich bin eigentlich als deutsche Staatsbürgerin geboren. Da haben wir was gemeinsam. Du hast ja zwei Staatsbürgerschaften. Ja, genau. Ich bin dann in die Zeit gefallen, wo ich volljährig geworden bin. Da musste ich mich entscheiden. Also da hat Italien das nicht anerkannt. Habe mich damals dann, die habe ich dann im Laufe der Zeit auch bekommen, für die italienische Staatsbürgerschaft entschieden, weil ich einfach gewusst habe, dass ich da weiter leben bleiben werde und dass ich, wenn ich gerade im öffentlichen Dienst bin, ist das einfach notwendig. Aber da natürlich habe ich einfach schon gesehen, ja, kennengelernt auch diese Verbundenheit, auch gerade in Stuttgart von Menschen, die in den 50er, 60er Jahren ausgewandert sind. Ich habe auch 2, 3 Onkels, Tanten, die da in dieser Zeit Südtirol verlassen haben, der Arbeit wegen und weil es keine Perspektive gab. Und wie wichtig das ist, das zu pflegen. Und dann natürlich war meine Mama auch in der Südtiroler Heimatfernenstelle, die wurde ja 1960 gegründet im KVW, heute heißt Südtirol in der Welt und natürlich hat mich das gefreut. Und morgen bin ich das erste Mal Reiseleiter, ich darf den Erich Achmüller vertreten mit einer Gruppe von 35 Menschen, besuchen wir das Biathlon-Zentrum in Antholz und dann Schloss Welschberg und es ist unheimlich bereichernd, im Gespräch diese Geschichten dieser Menschen zu hören. Und sie tragen Südtirol wirklich, vor allem die erste Generation, aber auch die zweite, sehr im Herzen. Da gibt es so eine Verbundenheit zur Heimat, die wir vielleicht nicht mehr haben. Und sie können unheimlich gut feiern. Also sie haben, ja, das kann man von ihnen lernen. Also wenn du dort bei einer Veranstaltung bist, die fangen dann an, Lieder zu singen und zu feiern und haben auch Freude einfach noch. Und das, das fällt mir manchmal bei uns, dieses einfach, wer singt denn heute noch im großen Kreise? Schon ein bisschen weniger vielleicht. Oder ich bin dann in der falschen Gesellschaft, kann auch sein.
Bist nicht in der Singer- und Sängerinnen-Bubble.
Ja, kann ja noch werden. Also wo ich dann, das ist vielleicht eine kleine Anekdote, ich habe mir einmal in meinem Leben wollte Stimmbildung machen. Kannst du dich erinnern? Das war, ich habe vorsingen müssen, Musikschule Bruneck. Und das war das Peinlichste, glaube ich, für alle Beteiligten, das ich je erlebt habe. Aber ich bin dann eben in den Gemeinderat gewählt worden, 2010, hatte eine kleine Tochter und habe mich dann einfach für den Gemeinderat entschieden und die Singbildung nicht gemacht, aber es steht weiterhin auf der To-Do-Liste und jetzt übe ich halt bei den Südtirolern in der Welt.
Ja gut, also die muss die Gesangslehrerin fürchten sich schon sozusagen.
Höllisch, wirklich.
Okay. Ja, Waltraud, ich hätte noch zwei Themen, muss ich mal schauen mit der Zeit. Aber vielleicht überziehe ich mal heute ein bisschen, weil es so ein interessantes Gespräch ist. Das eine, das mich interessieren würde, ist noch, du hast ja auch bei der jetzigen Legislatur eigentlich die Möglichkeit gehabt, einen Posten der Landesregierung zu bekommen. Und trotzdem hast du dich entschieden zu sagen, na, das Angebot empfinde ich nicht wirklich als ein Angebot, das nehme ich nicht an. Das habe ich jetzt nicht so wahnsinnig oft erlebt in der Politik. Da würde mich interessieren, ist das eine falsche Eitelkeit, die dich da getrieben hat, oder ist das eine Geradlinigkeit und das Rückgrat, das dich da angetrieben hat, oder vielleicht sogar beides?
Naja, je nachdem, ich höre beides von den Menschen, also wie es beurteilt wird, wird so gesehen oder anders. Für mich persönlich war das eine sehr schwierige Entscheidung. Also ich habe diese 11 Jahre in der Landesregierung, 10 Jahre sehr, sehr gern gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich habe auch viele Projekte angestoßen, also ich darf sagen, die ganzen Kitas, die jetzt eingeweiht werden oder soziale Einrichtungen, die jetzt noch so jetzt fertiggestellt werden. Du arbeitest, musst ja sehr lang vorarbeiten, bis es ist, und ich hätte es einfach wirklich viele Projekte noch gern weitergemacht. Aber ich war auch 6. Gewählte und habe gewusst, ich muss was abgeben, nicht? Und habe aber dann einfach den Gestaltungsspielraum nicht gesehen. Also es geht mir nie um einen Posten gegangen. Das ist ja was der Politik oft vorgeworfen wird, sondern eine politische Funktion ist immer gekoppelt mit der Möglichkeit, was zu gestalten und was besser zu machen. Jetzt muss man vielleicht wissen, dass ich in der ersten Legislatur war ich zuständig für die Verwaltung, für Personal, für Glasfaser, habe die Familienagentur aufgebaut. Aber damals zum Beispiel habe ich die Generaldirektion bei mir gehabt. Und wenn du was im Kollektivvertragsbereich für das Personal, für die Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung tun willst, du handelst da, habe ich auch schon gemacht, Kollektivverträge für 40.000 Menschen aus. Ich habe keine gesetzliche Grundlage gehabt, haben das Personalgesetz gemacht, das war ein Höllenritt damals. Aber das sind so Dinge, wo du dann effektiv die Instrumente in der Hand hast, was zu gestalten. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann diese Entscheidung getroffen habe, habe ich es nicht gesehen, und ich muss auch sagen, ich habe es auch nicht als gerecht empfunden. Dazu stehe ich auch, weil ich mir doch getraut habe, vor allem in der letzten Legislatur ein paar Mal nach Gewissen zu entscheiden und weniger nach vielleicht politischer Vernunft, so kann man es so nennen. Und haben ja eigentlich dann auch erwartet, dass man das trennen kann, das Persönliche vom Beruflichen, und habe empfunden, dass das nicht so ist, und in Kombination dieser Geschichte ist dann diese Entscheidung so gereift. Genau.
Dankeschön für den Einblick. Und noch zum Abschluss würde mich noch eines interessieren. Bei uns geht es ja stark ums Thema Werte. Unser Podcast heißt ja Wertvoll Leben. Du bist sehr viel in der letzten Zeit auf den Bergen unterwegs. Du strahlst von Gipfelkreuzen im Winter und im Sommer. Welchen Wert realisierst du, wenn du darauf startest und von oben herunter strahlst?
Ich habe sogar mal auf Facebook gepostet und auf Instagram. Also für mich hat es so, vor allem so intensiv berggehen begonnen, schon vor Corona, aber vor allem mit Corona. Und ist so Zeit für meine Tochter und mit meiner Tochter. Sie geht sehr gerne auf den Berg. Das war so unsere Zeit. Und das hat sich so ergeben, wir sind dann immer höher gegangen. Aber wenn man auf den Berg geht, dann ist man einmal grundsätzlich auf dem Weg. Nicht? Man macht sich auf den Weg, man hat auch ein Ziel. Man kann nicht wissen, ob man es erreicht oder nicht. Das ist spannend. Also manchmal ist der Weg da das Ziel und die Gespräche und die Begegnungen auf dem Weg. Man kommt an Grenzen. Man muss sie dann, wenn man das Ziel erreichen will, auch überwinden. Ich muss sagen, ich bin nicht einmal ganz schwindelfrei. Das heißt, wenn ich dann an irgendeinem Grad unterwegs bin, dann kostet mir das sehr viel persönliche Überwindung. Aber es ist super, wenn man es dann geschafft hat.
Gib dann die Nora an die Hand.
Ja, es geht uns beiden so. Okay, wir motivieren uns da gegenseitig. Aber was man auch lernt, also für höhere Berge nimmst du dann doch einen Kollegen mit, Bergführer, also der da, vor allem für die Nora war das wichtig, Vertrauen aufzubauen. Also man geht in Seilschaft, man muss aufeinander Rücksicht nehmen, man kann auch jemand vertrauen und vertraut darauf, dass der dann auch weiß, wohin das der Weg geht. Ist vor allem Vertrauenssache. Und dann, wenn man oben ist, natürlich kann man sagen, man hat was geschafft. Nicht? Und man sieht auch den Weg, was man geschafft hat. Ich finde das super. Und wenn man wieder herunten ist, dann, blüht man so auf. Nicht? Man schaut darauf und sagt, Barcelona, dass das gelungen ist, ist echt toll. Und freut sich aufs Nächste.
Ich habe ja gewusst, bei den Bergen, da findet man die Werte. Waltraud, danke schön für deinen Besuch und für deine Offenheit. Und ich habe so das Gefühl gehabt, du hast dich sichtlich wohl gefühlt. So hat es sich zumindest für mich angehört.
Wohl, bei dir immer, Charlie.
Das ist aber sehr viel Lob. Danke schön für deinen Besuch.
Danke dir.
Und euch wünsche ich wie immer ein gutes Leben nach Möglichkeit, so gelebt, dass es allen gut geht.